Wir haben heute den letzten Teil unserer Vorsommerferien-Serie befähigt. Wir werden jetzt in den nächsten 3 Wochen werden Gastredner da sein und da werden wir so eine kleine Serie machen, so ein bisschen aus dem Philipperbrief, dienen nach dem Herzen Gottes. Ich möchte euch einladen, einfach auch da mit dabei zu sein, Leute einzuladen. Und wir haben jetzt eine Serie gehabt aus Matthäus Kapitel 3 und 4, wo es um Befähigung ging. Und heute nochmal so der Abschluss, und da passt unser Trailer sehr gut dazu, weil das seht ihr hier, Predigtserie befähigt, da geht es nämlich hier um einen Sonnenaufgang und darum geht es heute. Ich habe euch aber mal ein anderes Bild noch mitgebracht, was das nochmal ein bisschen mehr zum Ausdruck bringt. Morgens früh, wenn die Sonne aufgeht, ist es noch so halb dämmerig, sieht man wahrscheinlich ziemlich wenig, aber ja, ihr habt ja auch so ein bisschen was mit der Mondfinsternis gesehen vor ein paar Tagen. Das war ja auch so ein Phänomen gewesen. Ja? Aber hier sehen wir, wo das Licht morgens aufbricht in der Dunkelheit. Und ich musste so denken, vor vielen, vielen Jahren war ich ja mal in Afrika gewesen und da mussten wir eine Nightwatch einführen. Wir mussten unsere Missionsstation bewachen in der Nähe von Nairobi, weil es öfters Überfälle gab. Die Station war groß, es gab einiges zu holen, Kerosin, Nahrungsmittel und natürlich auch Geld. Und das war so gerade nach meiner Bundeswehrzeit. In der Bundeswehr hatten wir auch Nachtwachdienst gemacht, aber da waren wir mit scharfer Munition unterwegs. Ja. Aber hier saßen wir nur auf diesem Wachturm und hatten nichts. Wir hätten nur rufen können. Und gab öfters mal einen Überfall. Und dann hast du dich gesehnt nach dem Morgen, wenn die Sonne wieder aufgeht. Ja, wenn es dann dunkel ist und dann ist einem das gar nicht so geheuer. Was passiert jetzt? Und heute Morgen in der Predigt geht es so darum, Finsternis, das Dunkle und das Licht bricht durch. Und da geht es eigentlich auch in so einem Text. Und wir schauen uns jetzt mal Matthäus Kapitel 4 an. Und ich glaube, das sind einige Dinge, wo du dich da einfach mit, gerade auch mit Jesus identifizieren kannst. Matthäus Kapitel 4 ab Vers 12. Da steht, und ich versuche das so ein bisschen auch, während ich das hier lese, so ein bisschen zu erklären, was hier los ist. Und wenn wir im ersten Punkt über Finsternis ein bisschen reden, dann schaut euch mal diesen Text an, mit was Jesus hier konfrontiert ist. Vers 12. Als nun Jesus hörte, dass Johannes gefangen genommen oder gefangen gesetzt worden war. Johannes steht kurz vor der Hinrichtung. Johannes war der Wegbereiter von Jesus. Und hier haben wir schon mal den ersten Punkt, Finsternis, dunkel. Es war alles so gut. Johannes steht auf und er predigt von Jesus. Die Leute kommen scharenweise herbei. Es ist eine Erweckung, die so jahrelang, jahrhundertelang noch nicht stattgefunden hat. Und plötzlich wird Johannes verhaftet von Herodes. Das war an sich schon eine dunkle Situation. Aber was noch dazu kommt, heißt es hier, als nun Jesus hörte. Das war eine schwere Erfahrung für ihn. Johannes war sein Cousin, Johannes war sein Freund, Johannes war der Wegbereiter. Er war mit Johannes eng zusammen. Und ich weiß nicht, Jesus war ja Gott, aber auch ganz Mensch, was das mit ihm gemacht hat, ganz persönlich. Und dann heißt es weiter hier, zog er sich nach Galiläa zurück. Und wenn ihr eine Elberfelder Bibel habt, dann steht da was für ein Wort? Ruf mal rein. Entwich. Und dieses Wort kann man im Griechischen wirklich so auch beschreiben. Er entwich, er floh. Das gleiche Wort wird übrigens benutzt als Jesus als Kind, als sie nach Ägypten gingen. Also auch eine Situation, die nicht einfach war für Jesus. Ganz Gott, ganz Mensch. Und es heißt weiter, er zog sich nach Galiläa zurück und verließ Nazareth, kam und wohnte in Kapernaum, das am See liegt, im Gebiet von Sebulon und Naphtali. Damit erfüllt wurde, was gesagt ist durch den Propheten Jesaja, der da spricht, das Land Sebulon, das Land Naphtali, das Land am Meer, das Land jenseits des Jordans, das heidnische Galiläa. Das Volk, das in Finsternis saß, hat ein großes Licht gesehen und denen, die saßen am Ort und im Schatten des Todes ist ein Licht aufgegangen. Auch das klingt für uns alles so logisch, passt ja alles. Da ist der Jesaja, der ein paar hundert Jahre vorher das prophezeit und Jesus ist voll in der Prophezeiung drin. Klar, aber er entwich in diese Gegend und diese Gegend war nicht das Kernland. Im Kernland, da ging richtig die Post ab, auch geistlich. Wenn du was bewegen wolltest, dann bliebst du im Kernland, in Judäa, in Jerusalem, im Tempelgebiet. Jesus geht jetzt nach Galiläa. Galiläa ist oberhalb Samarias, war praktisch abgetrennt von dem Kernland. Und da wohnten wirklich nur so dieses Mischvolk, ja, so diese liberalen Typen, ja, die da mit den fremden Götzen geliebäugelt haben. Und das war wirklich übles Land da oben. Später heißt es ja, das sagt ja jemand, was kann aus Nazareth schon Gutes kommen? Und das war klar für alle. Jesus ist in Nazareth ja auch aufgewachsen da oben. Also auch nicht gerade was mit Licht zu tun hat. So ein paar Begriffe, die hier stehen. Am Weg, jenseits, das Galiläa der Heiden, zu einem Volk, das in der Finsternis wohnte. Man nannte die Gegend auch Todesregion. Dort war viel Krieg, dort war viel Streit, dort gab es viele Vermischungen mit heidnischen, okkulten Denken. Und hierhin legt Jesus seine Base. Also das mal zu den Umständen hier, mit denen wir hier konfrontiert sind. Das ist für mich ein ganz wichtiger Punkt, dass wir da schon so ein bisschen ins Umdenken kommen. Vielleicht lebst du auch in so einem Umfeld, was ziemlich säkularisiert ist. Vielleicht bist du auch beeinflusst von diesem Umfeld. Eine finstere Umgebung, wenig Licht. Und wenn du dann noch so ein depressiver Typ bist, der oftmals das halb leere Glas sieht und nicht das halb volle, dann wird es schwierig. Aber das ist ja oft die Realität, in der wir drin leben. Volk, das in der Finsternis wohnte. Sind wir doch mal ehrlich, und ich möchte, dass wir wirklich auch hier ehrlich sind. Als Christen fällt uns das manchmal schwer, weil als Christen geht es einem ja immer gut, happy clappy, ist ja alles wunderbar, wir singen von der Freude, wir singen von all dem, ja, man hat den Eindruck, hey, wir sind die glücklichsten und beschwerdefreisten Menschen, die es überhaupt gibt. Aber sind wir doch mal ehrlich, mach jetzt nur mal ein Brainstorming die nächsten paar Sekunden und überleg dir drei negative Dinge, die dich zurzeit umgeben. Reicht schon. Merkst du? Da braucht ihr gar nicht lange drüber nachzudenken, weil diese Dinge, die sind ständig da. Und das ist so ein bisschen das, was mir ein Anliegen ist, so im ersten Teil, nicht, dass ich hier so ein dunkles Bild malen möchte, aber einfach mal zu sehen, Jesus war umgeben von diesen Dingen. Letzte Woche haben wir von der Versuchung Jesu gehört. 40 Tage und 40 Nächte in der Wüste und er wurde vom Feind versucht. Dann diese Erlebnisse, die er hier erlebt und dann die weiteren 3 Jahre, das dann gipfelte am Kreuz. Also die 3 Jahre, die Jesus unterwegs war, waren sehr häufig auch mit Entbehrungen verbunden. Und jetzt kommt die Lösung, die Jesus gibt in dieser Finsternis. Also Jesus steht mitten in dieser Finsternis, ist umgeben von dieser Finsternis. Und jetzt kommt die Lösung hier in Vers 17. Da heißt es, seit der Zeit fing Jesus an zu predigen, tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Was heißt das? Jetzt leiten wir sehr schnell ab als Christen, wenn es dir schlecht geht, dann liegt es an dir. Zum Beispiel so Sätze, dir geht's schlecht, weil du Sünde in dir hast. Oder du bist krank, weil du nicht genug glaubst. Oder du hast Ärger, weil du das Übel bist. Und wisst ihr was? Ich muss sagen, ja, ich bin wirklich oft das Übel und ich weiß, dass ich ein Sünder bin. Weil da zeigen so viele Dinge auf mich. Ich weiß, dass ich nicht vollkommen bin. Und tatsächlich kann das auch sein. Vielleicht steckst du voll in einem Ding drin und brauchst Erlösung. Aber passen wir auf, dass wir hier nicht irgendwie einen Schnellschuss machen. Dieser Satz hier. Tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Ich möchte den Satz gern umdrehen. Wenn das Reich der Himmel, wenn Gott selbst, wenn Gottes Reich, wenn Gott zu dir kommt, dann wird sich dein Leben verändern. Dann passiert was. Buße, das wissen auch viele, auch nicht griechische Experten, das heißt Metanoia, es kommt von Metanoia, dem Wort, und das heißt anders denken und anders handeln. Wenn du dich verliebst, und jeder oder die meisten, die hier sind, haben sich irgendwann mal in ihrem Leben verliebt, und wenn du verheiratet bist, solltest du dich auch nicht mehr neu verlieben. Ihr wisst, was ich meine. Aber wenn du dich verliebst, dann ist dir alles um dich rum egal. Kennst du das? Hast du das erlebt? Dann bist du, ich kenne sogar Leute, die waren bereit, ihren Job, ihre Karriere an den Nagel zu hängen, alles dran zu hängen, zu sagen, es ist mir alles egal, ich will nur noch das eine. Mit Jesus begegnet diesen Menschen hier eine so starke Erfahrung, eine so starke Liebe, dass alles andere unwichtig wird. Das werden wir gleich sehen im Folgetext hier. Mit Jesus kommt plötzlich Licht in diese Todesregion, dass diese Menschen komplett auf eine andere Spur kommen und mit Jesus erleben sie Gott mitten unter ihnen, dass sie Buße tun. Was Jesus hier sagt, ist nicht, euch geht so schlecht, weil ihr in der Sünde lebt und jetzt tut Buße und kommt zu mir. Also machen, machen, machen. Ihr habt bisher verkehrt gemacht, jetzt macht's richtig. Das ist Religion. Ja? Das ist nicht das. Sondern mit Jesus kommt das Licht in diese Todesregion und sie sehen dieses Licht und sie sagen, wow, das Licht will ich haben. Ich möchte gar nicht mehr anders. Und sie strecken sich aus nach diesem Licht. Ich möchte euch hier mal einen Vers zeigen, der das zum Ausdruck bringt. Ich lese es mal nach der neuen Genfer Übersetzung. Denn derselbe Gott, der gesagt hat, aus der Finsternis soll Licht hervorstrahlen. Also, nochmal, das ist der gleiche Gott, der hier auftritt, in Jesus, nach Galiläa kommt, in dieses finstere Loch. Dieser gleiche Gott, heißt es weiter, der hat es auch in unseren Herzen, also genau wie bei denen da, hell werden lassen, sodass wir, und jetzt kommen wir zu uns, in der Person von Jesus Christus den vollen Glanz von Gottes Herrlichkeit erkennen. Und das ist entscheidend. Ich weiß, in der Theorie wissen wir das alles, aber es ist entscheidend, dass wir das ganz, ganz tief in unserem Inneren checken. Wie gesagt, das heißt nicht, dass wir die Lichtquelle sind. Und das heißt auch nicht, dass wir unbedingt aus den finsteren Umständen rauskommen, in denen wir drin leben, die uns umgeben. Denn, Vers 7, wir allerdings sind für diesen kostbaren Schatz, der uns anvertraut ist, also dieses Licht, nur wie zerbrechliche Gefäße. Finsternis, Unvollkommenheit und so weiter. Denn es soll deutlich werden, dass die alles überragende Kraft, die in unserem Leben wirksam ist, Gottes Kraft ist und nicht aus uns selbst kommt. Das ist ganz, ganz wichtig, damit wir das so innerlich begreifen. Gott wählt dich nicht oder Gott hat dich nicht ausgewählt, weil du so ein super Lichtkegel bist. Und Gott findet dich auch nicht so toll, weil du so ein cooler Lichtkegel bist. Boah, hey, das ist so ein Hammertyp, so wie der für mich unterwegs ist. Gott hat dich nicht ausgewählt oder schaut auf dich, weil du so ein toller Christ bist, sondern, das haben wir vorhin gesungen, weil er dich liebt. Und das zählt, unverdient, weil er diese Finsternis sieht, weil er dich liebt. Er hat dich lieb. Diese Logik lässt uns ständig umkehren und Buße tun. Das ist eine Folge, die wir tun. Ich hoffe, ihr versteht das, weil ich komme hier von meinem Denken her. Bin sehr religiös aufgewachsen, sehr pietistisch aufgewachsen und da habe ich viel, viel Segen erlebt, aber ich habe immer diese Platte gehabt, ich muss etwas tun, damit ich Gott gefalle. Da ist Sünde, da ist Finsternis. So, Junge, jetzt tu Buße und glaub an mich und sieh zu, dass es jetzt langsam da Licht wird in dir, sonst kann ich mit dir nichts anfangen. Versteht ihr den Gedankengang? Jeremia 3, 31, Vers 3 steht, von ferne her ist mir der Herr erschienen, mit ewiger Liebe habe ich dich geliebt, sagt Gott. Darum habe ich dich zu mir gezogen, aus lauter Gnade. Und das heißt nicht, ich habe dich geliebt, weil du so ein Lichtkegel bist. Wenn ihr mal das Alte Testament schaut, deswegen ist das Alte Testament so wichtig mit Israel, da sagt Gott, ey, ihr lieben Israeliten, ich habe euch nicht ausgewählt, weil ihr so ein geiles Volk seid. Ich habe euch ausgewählt, weil ihr So seid, wie ihr seid. Weil damit meine Größe, meine Herrlichkeit sichtbar wird. Dass mit den Menschen sagen, ey, das kann doch nicht sein, dass Gott so gnädig ist mit Menschen. Und erbarmt sich über diese Menschen. Es ist nicht, weil wir so cool sind. Es ist, weil Gott so groß ist. Es ist Gottes Liebe. Es ist Gottes Gnade. Und egal, was wir tun, alles, was wir machen, es sollte immer auf Gott hinweisen. Und in unserem christlichen Mikrokosmos ist es leider häufig so, dass mittlerweile einfach auch viele Lichtgestalten da sind. Und wir schauen auf diese Lichtgestalten. Wir gehen ins Internet und googeln irgendwelche Leute an und wollen eine richtig coole Predigt hören, weil der ja so gut ist, weil die ja so gut singen und weil die ja so eine gute Musik machen. Und da lenken wir unsere Aufmerksamkeit weg von dem eigentlichen Licht. Wenn Leute sagen, ich gehe zur Chapel, weil der Roland so gut predigt, angenommen, mal angenommen, rein hypothetisch, ja, dann ist da was falsch. Aber wenn Leute sagen, wenn ich den Prediger höre, dann kann ich nur sagen, es gibt einen Gott, Halleluja. Und wenn Gott den gebrauchen kann, kann er auch mich gebrauchen. Dann strahle ich ein Stück weit von dem aus. Dann mache ich nicht mich zum Lichtkegel, sondern ich weise hin auf Jesus. Das ist der entscheidende Punkt. Und jetzt pass auf, jetzt gehen wir hier zum nächsten Punkt. Und das ist jetzt auch eine ganz wichtige Folge, die wir hier sehen. Nämlich im nächsten Teil lesen wir die Berufung der Jünger. Da heißt es, als Jesus aber am See von Galiläa entlang ging, sah er zwei Brüder, Simon, genannt Petrus, und dessen Bruder Andreas. Die warfen das Netz aus in den See, denn sie waren Fischer. Und er spricht zu ihnen, folgt mir nach. Und ich will euch zu Menschenfischern machen. Da verließen sie sogleich die Netze und folgten ihm nach. Und als er von dort weiterging, sah er in einem Schiff zwei weitere Brüder, Jakobus, den Sohn des Zebedäus, und dessen Bruder Johannes, mit ihrem Vater Zebedäus ihre Netze flicken. Und er berief sie. Da verließen sie sogleich das Schiff und ihren Vater und folgten ihm nach. Nochmal, der erste Punkt ist so wichtig, dass wir das checken. Gott wählt dich nicht, weil du so ein Lichtkegel bist, und ihm bewiesen hast, was für ein toller Christ du bist, sondern weil er dich liebt und das zählt. Und hier sehen wir die Spontanität dieser Jungs. Ich finde das so cool. Ey, das waren Vollheiten. Das waren Vollheiten, das waren raue Seeleute. Die hatten keine Manieren. Die waren nicht gerade beliebt, das waren einfach Fischköpfe gewesen. Ja. Die hatten keine Vorbildung, die hatten keine Referenz, die hatten keine Qualitäten. Keiner von uns hätte die genommen. Und Jesus wählt genau diese Leute aus, damit nämlich seine Herrlichkeit sichtbar wird. Darum wählt er diese Leute, um der ganzen Welt zu zeigen, wow, hey, Gott benutzt ganz normale Menschen. Deswegen baut er seine Base auf in Kapernaum, mitten in der Finsternis, um zu sagen, hier komme ich rein. Hier leuchtet das Licht. Und die Leute sagen, wow, ich kann es von mir nicht. Ich möchte diesem Jesus nachfolgen. Und ich bin so beeindruckt von dieser Spontanität dieser Jungs. Ich bin beeindruckt, weil sie offensichtlich den Punkt 1 kapiert haben. Sie sagen nicht, Moment mal, wir können doch Jesus nicht nachfolgen, diesem großen Rabbi, der hat so viel drauf. Sondern sie haben irgendwas kapiert. Sie haben kapiert, es liegt nicht an uns. Wenn dieser Jesus sagt, folgt mir nach, dann folgen wir ihm nach, dann passiert hier was Unwahrscheinliches. Und sie fragen sich nicht, oh, ich bin aber zu schlecht oder so. Sie folgen ihm einfach. Keine Ahnung, warum sie das so spontan tun. Abgesehen davon sind sie seit Generationen Fischer. Wir kennen das eher. Wir sind ja hier spontan von wegen Verantwortungsbewusstsein. Ja? Wir wechseln dann schnell mal. Aber das war damals nicht der Fall. Man wechselte nicht einfach. Oder man ging nicht einfach weg. Aber bei diesen Leuten hat es absolut gefunkt. Und ich glaube, wir als Heilige können hier einiges lernen. Als George Werber vor, glaube ich, zwei Wochen, weiß nicht mehr so genau, hier war, hatte er abends etwas anders gepredigt wie morgens. Das ist bei ihm klar. Er entscheidet es meistens, wenn er nach vorne kommt, was er dann predigt. Und er hat über Jesaja 6 gepredigt am Abend. Und da heißt es, im Jesaja 6, Vers 8, das ist die Berufung von Jesaja. Und ich hörte die Stimme des Herrn, der sprach, wen soll ich senden und wer wird für uns gehen? Und die Leute von euch, die schon lange mit Jesus unterwegs haben, sind, die wissen, das ist oft so die typische Missionspredigt. Ja, kennt ihr das? Senden, in die Mission gehen, wer will gehen, und dann macht man einen Aufruf. Und George Weaver sagt, er hat das auch jahrelang so gepredigt, bis er gecheckt hat, hier geht es gar nicht irgendwie um einen speziellen Missionsbefehl, sondern hier geht es generell um Nachfolger Jesus. Jetzt mal an dich die Frage gestellt, wenn Gott dich jetzt spontan fragt, wer will gehen, mal ganz abgesehen, was? Ist es nicht ganz häufig, dass du dich eher zurücknimmst und eher sagst, oh, ich bin aber nicht so ein guter Christ. Ich könnte doch nicht da vorne stehen und irgendwas sagen oder machen. Ja, dass du gerade in dir so diese Stimmen hörst. Wir haben vorhin von der Finsternis geredet. Das Umfeld, was dich vielleicht runterzieht. Bei Jesaja heißt es in Vers 5, da sprach ich, weh mir, ich bin verloren, denn ein Mann mit unreinen Lippen bin ich und mitten in einem Volk mit unreinen Lippen wohne ich. Das war unsere Ausgangssituation eben, von der wir gesprochen haben. Ist das nicht der Grund, warum wir uns oft nicht trauen, lieber normallos sind, lieber das ganz normale Leben leben, sonntags in die Gemeinde gehen, einen schönen frommen Anstrich haben, uns läuft ja irgendwie alles? Und wie gut, dass niemand weiß, was in meiner inneren Seele los ist? Wie gut, dass niemand weiß, wie es mir wirklich geht? Und wir halten uns dann eher zurück. Das, was Jesaja hier durchmacht. Und dann lesen wir im Vers 7 im Jesaja, ihr kennt die Geschichte wahrscheinlich mit diesem Engel, der mit dieser glühenden Kohle kommt, also wie so eine Illustration, und legt sie ihm auf die Zunge und sagt, deine Schuld ist dir vergeben und so weiter. Vers 7, deine Schuld ist gewichen und deine Sünde gesühnt. Und irgendwie scheinen Andreas, Petrus, Jakobus, Johannes das kapiert zu haben, obwohl du 10-mal heiliger bist wie die. Gehe ich mal von aus. Und Jesaja checkt das in dem Moment, und in dem Moment heißt es im Vers 8, da sprach ich, Herr, hier bin ich, sende mich. Und Gott sprach, geh hin. Also das Gleiche wie hier in den Versen, da verließen sie sogleich die Netze und folgten ihm nach. Oder da verließen sie sogleich das Schiff und ihren Vater und folgten ihm nach. Ich rede jetzt nicht gegen Reichtum, gegen Erfolg, gegen ein Haus, gegen ein dickes Auto. Aber manchmal denke ich, das sind oft Dinge, die sind so eine sichere Burg für uns. Und manchmal ist es sogar die Gemeinde, unser frommes Umfeld, das wir haben. So eine sichere Burg. Weil wir irgendwie ja wissen, was in uns drin los ist. Und uns irgendwie auch nicht so trauen, rauszutreten. Und in diese Situation frage ich dich, einfach mal diese Spontanität. Wärst du bereit, für Jesus alles hinzulegen? Wärst du bereit, das zu tun, was Gott von dir will? Oder hindert dich das, weil du ja über dich so und so denkst? Weil du sagst, ich bin ja nicht so fromm wie der andere. Und dann schau dir die Jünger an, die überhaupt nicht fromm, die alles andere als fromm waren. Die Pharisäer und die Schriftgelehrten, das waren die Lichtkegel der damaligen Zeit. Und Petrus und Johannes und Jakobus und Andreas, die folgen einfach. Du musst nicht erst einen bestimmten Heiligungsgrad erreicht haben, um für Gott brauchbar zu sein. Gott gebraucht dich da, wo du bist. Gott gebraucht dich so, wie du bist. Und dem Gesichtspunkt zu sagen, das war damals auch so ein bisschen die Message von George Weber. Er sagte, mir geht es überhaupt nicht darum, dass ich jetzt Leute in die Mission ziehen will, auch wenn das natürlich schön ist, wenn das Leute tun nach der Predigt. Aber er sagte, generell diese Bereitschaft zu haben, hier bin ich, Jesus, für heute, für meine Arbeitsstelle, da wo ich bin, vielleicht auch um was völlig Abgedrehtes zu machen. Und hier kommt oft unser religiöses Schneckenhäuschen zur Geltung, weil wir sagen, wir bestimmen, wie fromm wir sind und wie viel wir Gott zutrauen. Und mein Wunsch ist einfach, leg es Jesus hin. Hier steckt so viel Potenzial drin, allein in dieser Gemeinde oder auch bei euch, den Gästen, die aus anderen Gemeinden kommen, für Stuttgart, für die Region. Und Gott möchte tatsächlich noch mehr tun. Gott tut bereits einiges. Aber du darfst in einer ganz neuen Stärke, in einer ganz neuen Identität auch von hier weggehen. Wir haben letzte Woche von Identität gesprochen. Erinnert ihr euch, wo der Teufel Jesus in seiner Identität in Frage stellt? Du willst Gottes Sohn sein, und guck mal, in welchem Dreck du dich hier befindest. Du hast nichts zu beißen, du hast kein Essen, du hast hier gar nichts. Beweis dich doch. Und wir haben damals letzte Woche gesagt, du hast einen festen Grund auf Christus und darauf stehst du. Es kommt nicht so sehr darauf an, wie du dich empfindest. Es kommt darauf an, dass du wie ich jetzt hier vor diesem Scheinwerfer, ich drehe einfach in das Licht. Gehe ich aus dem Licht raus, stehe ich im Dunkeln. Versteht ihr? Und das bin ich. Ich bin kein Lichtkegel. Wir sitzen alle in einem Boot. Ich frage mich manchmal auch, warum ich Pastor dieser Gemeinde geworden bin. Ja? Wir sitzen alle in einem Boot. Und der Punkt ist halt eben der, dass du sagst, hey, wir sind alle gemeinsam unterwegs. Und vielleicht bist du auch genau da, wo du stehst. In deiner Firma, in deinem familiären Umfeld. Aber es kann sein, dass Gott dich noch mehr gebrauchen möchte und dass er sagt, hey, du bist mein geliebtes Kind. Vertrau dich mir einfach an. Du musst gar nicht der Lichtkegel sein, sondern mach es wie Petrus, wie Johannes. Mach es wie die Jünger und stell dich, folg mir einfach nach. Komm mit mir. Und stell dich selbst nicht in Frage in dem, was du bist in Christus, aber stell das immer wieder mal in Frage, was mache ich eigentlich gerade? Ja? Nicht Bosch bestimmt darüber, was deine Identität ist, sondern Christus. Und auch ich muss immer wieder auch mich in Frage stellen. Gott, ist das, was ich im Moment mache, ist das das, was du willst von mir? Und ich brauche keine Angst zu haben, versteht ihr? Dass Gott vielleicht irgendwie sagt, ich habe was anderes vor mit dir, sondern ich darf einfach so mit ihm vorwärts gehen. Und dann heißt es hier am Schluss noch, und Jesus durchzog ganz Galiläa, lehrte in ihren Synagogen, verkündigte das Evangelium von dem Reich und heilte alle Krankheiten und alle Gebrechen im Volk. Und sein Ruf verbreitete sich in ganz Syrien und sie brachten alle Kranken zu ihm, die von mancherlei Krankheiten und Schmerzen geplagt waren, und Besessene und Mondsüchtige und Lahme, und er heilte sie. Und es folgte ihm eine große Volksmenge nach aus Galiläa und aus dem Gebiet der 10 Städte, aus Jerusalem, Judäa und von jenseits des Jordans. Zugegeben, du bist nicht Jesus. Vielleicht bist du auch kein Prediger. Vielleicht hast du auch noch niemand geheilt. Aber ich glaube, wenn du Jesus so nachfolgst, wie diese Jungs hier, dann erlebst du, wie Gott dich benutzt. Dann darfst du das auch glauben, dass Dinge passieren. Schaut mal hier, es heißt hier, sie brachten die Menschen zu ihm. Da sind wir in unserer Aufgabe. Mehr müssen wir gar nicht tun. Da, wo du bist, im Umfeld. Wenn wir jetzt mal hier eine Landkarte aufhängen würden und du würdest eine Stecknadel da reinstecken, wo du unterwegs bist, sowohl zu Hause als auch in der Firma, dann stellen wir plötzlich fest, wir sind in der ganzen Region vertreten und vielleicht ist an dem Platz, wo du stehst, wirklich tatsächlich Finsternis und du fragst dich oft, was mache ich eigentlich da? Aber Gott hat dich dorthin gestellt, damit du sein Licht bist und damit du morgens aufstehst und sagst, Gott, du bist das Licht, nicht ich. Oder wenn ein Kollege, das hast du vielleicht auch schon mal gehört, ein Kollege sagt, hey, du bist doch so ein Frommer, hey, du willst Christ sein, wie bist denn du drauf? Und dann kannst du sagen, genau, deshalb bin ich Christ, weil ich so drauf bin. Ja? Versteht ihr? Ich muss mich ja nicht immer beweisen, ich muss ja nicht immer zeigen, ich bin hier der beste Mensch, sondern ich bringe ja mit meinem Leben zum Ausdruck, weil ich halt so bin, weil ich halt mal dieses Temperament habe, ich muss es immer wieder ablegen bei Jesus und deswegen brauche ich Jesus und ich weiß, ich habe Vergebung und du lässt dich immer wieder neu beschenken von ihm, von seiner Gnade, von seiner Kraft und du ermöglichst anderen Menschen, die krank sind, die belastet sind, die Defizit haben, die vielleicht wirklich, am letzten Tage waren ja auch viele mondsüchtig, die haben ja auch in den Himmel geguckt, ja, und die irgendwie einfach psychisch vielleicht auch Probleme haben. Und du weisest sie hin auf Jesus. Interessant ist natürlich vielleicht kleine Nebenbemerkung. Das sind alles hier Leute, die haben Bedürfnisse, die sind krank. Und das ist ein bisschen unser Manko in unserer Gesellschaft. Wir sind von vielen Menschen umgeben, die haben ja alles. Aber leb einfach das, was du in Christus hast. Und das ist nur ein äußerer Eindruck, weil diese Menschen, die scheinbar alles haben, da gibt es viele Menschen, die sind todunglücklich hinter den Kulissen. Und dass das rauskommt, indem du halt eben auch authentisch bist, indem du sagen kannst, du hör mal, das und das bin ich. Aber ich habe Gott, dem ich nachfolge. Er ist mein Licht. Ich kann immer wieder neu zu ihm kommen. Das ist so befreiend auch für Menschen um uns herum, wenn wir unsere Schwächen eingestehen. Und wenn wir den Leuten auch klar machen, hey, ich bin eigentlich wie du, aber ich habe einen Gott, ich habe einen Jesus, zu dem ich immer wieder hinkommen kann, der mir hilft. Da ist zum Beispiel, sind diese drei Begriffe hier. Wir hören hier von Lehren. Das machen wir hier im Moment. Lehren. Und mir ist das wichtig, dass wenn wir Lehren sagen, das heißt nicht Volltexten. Wir sind ja umgeben von Lehren. Von leeren Lehren. Ja? Aber einmal mit zwei Ehen, einmal mit einem. Nee, mit auch mit, nee, mit drei und mit zwei, ja, genau. Aber Lehren, das ist die Quelle unserer Kraft. Das ist die Quelle unserer Kraft. Und hier bekomme ich immer wieder diese Kraftquelle, weil ich weiß, Jesus, ich bin so bedürftig, bitte rede zu mir. Im Hesekiel 3 heißt es, ist so eine Prophezeiung, da bekommt der Prophet zu hören, und er sprach zu mir: Menschensohn, was du findest, iss diese Rolle, also das Buch, das heilige Buch, und geh hin, rede zum Haus Israel. Und ich öffne meinen Mund, und er gab mir diese Rolle zu essen. Und er sprach zu mir: Menschensohn, dein Bauch gib es zu essen, und deinem Leib fülle mit dieser Rolle, die ich dir gebe. Und ich aß sie, und sie war in meinem Mund süß wie Honig. Das ist das, was wir brauchen, immer wieder neu uns voll zu stopfen, vielleicht auch derb ausgedrückt, uns voll zu fressen mit diesem Wort. Weil ich sage: Jesus, ich habe es nicht in mir drin. Ich brauche das. Und ich habe so viel Müll. Das kennen wir doch alles. Du wirst mit so viel Müll zugetextet. Du brauchst nur mal 10 Minuten lang durch Facebook zu scrollen. Bang, 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 bang. Da kommen all diese Eindrücke. Und es ist so wichtig, dass wir unseren Geist, unsere Seele mit Gottes Wort erleuchten lassen. Und dann sagst du: Und jetzt gehe ich hin. Und Herr, gebrauche du mich da, wo ich stehe, da, wo ich bin. Und genauso hier mit diesem Begriff heilen. Und genauso mit dem Begriff verbreiten. Ich habe es eben bereits gesagt, sein Ruf verbreitete sich in ganz Syrien. Das war ein heidnisches Gebiet. Und wir leben in einem heidnischen Gebiet. Wir sind umgeben mit Menschen, die keine Perspektive mehr haben, die keinen Glauben mehr haben, die nur an sich glauben. Sehr häufig. Aber du kommst da rein als sein Licht, als sein Spiegel, als der Spiegel seines Lichtes. Und das ist an der Stelle mein Wunsch, dass wir das einfach jetzt nochmal in uns aufnehmen, was wir hier in diesem Text hier haben. Also ich wiederhole es kurz nochmal. Wir haben das am Anfang gesehen. Jesus ist mitten in der Finsternis. Jesus ist umgeben von der Finsternis. Und es sind oft Umstände, in denen wir uns auch wiederfinden. Die sind kein Licht. Aber Jesus ist die Quelle, ist die Lichtquelle. Und wenn Jesus meine Lichtquelle ist, ist die Finsternis, die mich umgibt, erstmal zweitrangig. Und sogar das, wie ich mich fühle, zweitrangig. Weil ich weiß, da ist Jesus. Er umgibt mich. Ich darf mich auf ihn ausrichten, wieder ganz neu. Und weil das so ist, kann ich ihm folgen. Wie diese Jungs hier, diese vier Jungs, die wir hier sehen. Und das ist eigentlich mein Hauptpunkt heute Morgen. Folge Jesus. Nimm das mit in die Urlaubszeit, wenn du jetzt vielleicht in die Ferien gehst. Denke darüber nach. Du bist, wenn du Jesus folgst, du bist sein geliebtes Kind. Und es liegt nicht daran, dass Gott dich nicht gebrauchen möchte, weil du dir selbst so schlecht vorkommst, sondern es liegt wirklich tatsächlich oft daran, dass ich seinen Segen nicht fließen lasse. Dreh in sein Licht, nimm dir Zeit für ihn, geh ins Gebet, suche ihn und sag ihm Danke, dass er dich gebraucht. Und er hat einen großen Plan für dich. Sag ihm Danke für das, wo du drin stehst. Sag ihm vielleicht Danke für die schwierigen Umstände, in denen du dich gerade befindest. Und öffne dich für neue Wege, die er für dich hat. Vielleicht beruft er dich für was völlig Neues. Wir haben eben ja diese Gemeindemanager mal genannt, ja. Und ich glaube tatsächlich, dass dieser Typ hier in der Gemeinde ist. Aber das bedeutet jetzt mal als praktisches Beispiel für diese Person zu sagen: Okay, ich habe meine Karriere vorprogrammiert. Aber weißt du was, das bewegt mich schon seit Jahren eigentlich. Ich möchte für Jesus dienen. Und vielleicht steht genau das im Weg, dass du dir sagst: Aber ich fühle mich zu schlecht. Aber ich kann das doch nicht. Dann schau dir diese Jünger an. Die verlassen ihr Boot und folgen Jesus nach. Und Jesus setzt sie ein. Lass uns mal aufstehen und wirklich das auch noch mal zu Jesus bringen. Herr, und mein Wunsch ist, dass wir uns jetzt eins machen mit diesen Menschen hier in Galiläa. Das Volk, das in der Finsternis saß, hat ein großes Licht gesehen. Und denen, die saßen am Ort im Schatten des Todes, ist ein Licht aufgegangen. Und mein Wunsch ist, dass uns heute Morgen ein Licht aufgegangen ist. Und du siehst jetzt all diese Dinge, die uns umgeben, die Sorgen, bei einigen sind das finanzielle Sorgen, bei den anderen sind das Krankheiten, bei wiederum anderen sind das irgendwelche Belastungen oder ganz äußere Angriffe, die da sind. Ein schwieriges Umfeld, eine schwierige Arbeitssituation. Und in all dem wollen wir jetzt auf dich schauen, Jesus. Und bei manchen ist es ganz krass auch das, diese Frage, warum lässt Gott das zu? Und ich möchte dich jetzt an dieser Stelle ermutigen, einen Akt der Anbetung zu tun und zu sagen, danke Jesus. Ich check es nicht, was hier passiert. Denk einfach an Jesus, wo es heißt, er musste nach Galiläa fliehen. Jesus, Gott, der Sohn Gottes. Und trotzdem war er voll in dem Willen seines Vaters drin. Und wenn du dich Jesus jetzt wieder neu weißt, zur Verfügung stellst, dann darfst du wissen, ab dem Moment, du bist in seinem Willen. Und dieses Tut Buße heißt einfach, ich wende mich wieder neu ihm zu. Und tatsächlich, vielleicht ist bei dem einen oder anderen da auch Sünde im Spiel, weil du frustriert geworden bist Gott gegenüber, weil du gesagt hast, ich nehme das selbst in die Hand, dann möchte ich dich einfach einladen. Schau wieder zurück auf Jesus. Leg ihm all das hin, was du an eigenen Wegen jetzt reingebaut hast, an Frust, an Bitterkeit. Leg es ihm hin. Und Jesus sagt dir, steig aus dem Boot und folge mir nach. Er ist gekommen, um uns zu erretten, um uns zu erlösen von unserer Sünde, von unserer Schuld. Aber er sagt dir dann auch, Vater im Himmel, er sagt dir, du bist mein geliebtes Kind. Und jetzt folge mir nach. Und schau nicht auf dich, schau nicht auf diese vermeintlichen Schwachheiten. Schau auf mich und ich bin gekommen, um dich in deine Berufung zu führen. Ich bin gekommen, um dir Kraft zu geben in dem, wo du drin stehst. Du spiegelst mein Licht wieder in der Finsternis. Und das meine ich, wenn ich sage, ihr seid Salz der Erde, ihr seid Licht der Welt. Nicht die Lichtquelle in euch, sondern ihr seid Salz und ihr seid Licht, weil ihr mit mir verbunden seid. Und Jesus möchte dir sagen, sag ja zu dem, wie er dich geschaffen hat. Genauso. Und er hat dich mit Absicht so geschaffen. Weil er einen guten Plan hat mit deinem Leben, weil er dich lieb hat. Und auch nicht, es ist einfach um deiner selbst, weil er dich liebt. Es ist seine Gnade, die da ist. Und er liebt dich nicht erst, wenn du 50 Leute zum Glauben geführt hast, sondern er liebt dich jetzt. Und du darfst dich einfach jetzt ihm entgegenstrecken, wieder ganz neu. Nimm seine Liebe, seine bedingungslose Liebe an. Nimm seine Gnade an. Von fern her ist mir der Herr erschienen. Und Jesus sagt dir jetzt, mit ewiger Liebe habe ich dich geliebt. Darum habe ich dich zu mir gezogen, aus lauter Gnade. Und wir möchten jetzt nochmal in eine Anbetungszeit hineingehen. Und wir werden jetzt ein Lied singen. Und danach wollen wir gemeinsam das Abendmahl feiern. Und ich erinnere mich gerade an diese alte Dame in der Gemeinde, wo ich aufgewachsen bin, die mit 75 Jahren Tränen in den Augen hatte, weil sie das allererste Mal das Abendmahl genommen hatte, obwohl sie schon 60 Jahre lang mit Jesus unterwegs war, weil sie immer den Eindruck hatte, sie ist unwürdig. Und ich möchte, dass du, wenn du Jesus in deinem Herzen hast, wenn du an ihn glaubst, nimm dieses Mahl. Nimm dieses Mahl gleich als Zeichen der Treue Gottes zu dir, als Zeichen seiner Liebe. Vielleicht bist du im Moment echt neben der Spur. Dann möchte ich dich einladen. Komm so jetzt wieder zu Jesus und streck dich ihm entgegen. Er streckt sich dir entgegen. Nimm wieder seine Liebe, seine Vergebung, seine Gnade an. Sag ja zu seinen Wegen. Sag Jesus, hier bin ich, sende mich. Einige, weiß ich, die sind hier, die stehen jetzt hier, die wissen, dass ein bestimmter Weg für sie dran wäre. Aber sie sind diesen Weg nicht gegangen. Aus Angst, aus dem falschen Gottesbild heraus. Gib Jesus wieder neu dein Ja. Wenn wir da gleich das Mahl nehmen, die Elemente zu uns nehmen. Brot, was symbolisiert, dass er für dich sein Leben gegeben hat. Und den Saft, was zeigt, er hat dir vergeben. Er stellt dich wieder neu her. Er macht dich, er hat dich befähigt, Nachfolger zu sein. Lass uns Gott anbeten. Und während dem Lied werden die Elemente verteilt. Und wenn du keine Beziehung hast zu Jesus, dann möchte ich dich echt ermutigen, dann lass einfach die Elemente an dir vorbeigehen, weil sonst wäre es wieder so ein religiöses Ding. Damit haben wir es nicht so. Oder du lädst einfach Jesus ein in dein Leben. Und dann wollen wir das nachher gemeinsam nehmen.